zweierlei, bevor wir zu Kapitel 3 kommen. Erstens bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass in Kapitel 1 eigentlich die Mehrzahl steht. Ich habe das kontrolliert im Grundtext, das habe ich da übersehen. In Kapitel 1, Vers 6 sollte es heißen, wie wir zuvor gesagt haben, sage ich jetzt auch wieder. Das auch müsste auch da sein. Das heißt, der Text kann auf zweierlei Art und Weise hier übersetzt werden. Das, wie wir zuvor gesagt haben, das ist 1, Vers 9, wie wir zuvor gesagt haben, könnte das Vorhergehende zum Abschluss bringen. Vers 8 würde dann so heißen, jedoch, oder der Satz von Vers 8, jedoch, wenn auch wir oder ein Bote aus dem Himmel euch ein Evangelium sagen sollten, das verschieden ist von dem Evangelium, das wir euch sagten, sei er verflucht, wie wir zuvor gesagt haben. Dann könnte ein neuer Satz beginnen. Auch jetzt sage ich wieder, wenn jemand euch und so weiter. Dann würden die Mehrzahlen hier übereinstimmen. Aber es ist nicht unmöglich, dass das, wie wir zuvor gesagt haben, der Anfang eines neuen Satzes ist, der dann in Vers 9 weitergeführt wird. Nur zur Klärung. Und jetzt noch einiges zum Ende von Vers 19 in Kapitel 2 und zum Anfang von Vers 20. Noch einmal diese zwei oder drei Wahrheiten, die hier enthalten sind. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden, aber ich lebe, Gedankenstrich, nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Auch hier wird verschieden übersetzt, aber mir scheint, dies ist die beste Wiedergabe, denn in Vers 20 steht ein Aber, und dort sollte es wohl lauten, mit einem neuen Satz, aber ich lebe. Aber dann fällt ihm etwas Neues ein und er ergänzt, zwar nicht ich lebe, er hat eben gesagt, ich lebe, aber um es genau zu sagen, bin nicht ich es, der lebe, sondern Christus ist es, der in mir lebt. Diese zwei Wahrheiten, dass wir mit Christus gestorben sind und mit ihm leben, sind die zwei Grundwahrheiten für das ganze Glaubensleben. Damit beginnt das Leben mit Christus und damit wird das Leben mit Christus gelebt. Ohne diese zwei Wahrheiten kommen wir nicht zum Heil und können wir nicht im Heil stehen. Nicht unsere Leistung ist es, sondern die Leistung von Jesus Christus, und zwar im Tod und Auferstehung oder in seinem neuen Leben. Manchmal sprechen Christen davon, dass sie selbst sich selbst töten müssten. Oder sie müssten ihr Ich kreuzigen oder töten oder versäufen, um es mit Luther zu sagen. Oder es heißt, man müsste den alten Menschen kreuzigen. Das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt zwar, dass wir unsere Glieder töten sollten, damit meint sie aber nicht unsere körperlichen Glieder. Auch meint sie nicht, dass wir uns selbst töten sollten, sondern die Lebensweise, die wir früher hatten, bevor wir Christen waren, diese Lebensweise betrachtet Paulus als so und so viel Glieder. So wie wir am Leibe Glieder haben, so haben wir am geistlichen Leibe oder als geistlichen Menschen ebenfalls Fähigkeiten zu tun, zu handeln. Und unsere Handlungen sind dann gleichsam Glieder unseres Lebens. Und diese Handlungen, Afterreden, Fleischeslust und so weiter, solche sollen weggetan sein. Damit, das ist, was Paulus mit Töten meint in Kolosser 3. Aber das Kreuzigen ist nicht ein Kreuzigen, das wir vollziehen. Auch Christus hat sich selbst nicht gekreuzigt. Aber er starb freiwillig. Dass er gekreuzigt wurde, das hat man den Juden und den Heiden in Jerusalem zuzuschreiben. Die haben Christus gekreuzigt. Als er am Kreuz war, hat er selbst sein Leben freiwilligerweise ausgehaucht. Aber die Kreuzigung geschah eben dann, nicht später, nicht in unserem Leben. Auch Römer Kapitel 6, wo es heißt, damit der alte Mensch gekreuzigt würde, bezieht sich nicht auf etwas, das weder am Anfang unseres Glaubenslebens stattfindet, noch während unseres Glaubenslebens. Wir kreuzigen nicht unseren alten Menschen. Übrigens, auch hier ist der alte Mensch, nicht ich. Und weil viele Christen dieses missverstanden haben, sind sie gleichsam schizophren. Das heißt, sie tun, als ob sie zwei Personen wären. In einem gewissen Sinne muss man gegen sich selbst sein, wenn man gegen die Sünde ist, weil die Sünde so tief in unserer Existenz steckt. Aber wenn es zu Römer 6 kommt und zu dieser Stelle hier, dann ist der alte Mensch nicht ich selbst, sondern der alte Mensch ist die Lebensweise, meine Lebensweise, die ich früher hatte. Es gibt 4 neue Menschen und es gibt 4 alte Menschen in der Bibel. Damit das klar wird, zähle ich sie einmal auf. Zuerst die neuen Menschen. Der eine neue Mensch, von dem die Bibel spricht, ist Jesus Christus. Er ist der neue Mensch in Bezug auf Adam. Adam war der erste, deshalb der alte, der erste Mensch in einer ersten Menschheit. Christus kommt aus der alten Menschheit, aber in seiner Auferstehung ist er der erste einer neuen Menschheit. Und dieses Kraft dessen, dass er schon als er geboren wurde in Bethlehem, nicht von einem irdischen Vater geboren wurde, sondern von Gott im Himmel. Das heißt, Jesus Christus ist der Beginn einer neuen Menschenrasse, besonders in seiner Auferstehung, aber aufgrund seiner Jungfrauengeburt. Dann gibt es einen zweiten neuen Menschen, und das ist die Gemeinde. In Epheser Kapitel 2 sagt Paulus, Christus ist gestorben, damit er einen neuen Menschen schüfe. Die Gemeinde, die besteht aus Juden und Heiden. Christus wird als ein Leib oder einen Menschen betrachtet. Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder und zusammen bilden sie einen Menschen. Das heißt, die Gemeinde wird zusammen mit Christus mit einem Menschen verglichen. Und diesen neuen Menschen nennt die Bibel, oder diesen Menschen, diese Gemeinde mit Jesus, nennt die Bibel eben einen neuen Menschen. Dementsprechend ist jedes Glied in der Gemeinde Jesu auch ein individueller neuer Mensch. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Mit der Wiedergeburt wird man zu einem neuen Wesen. So ist jeder Christ ein neuer Mensch. Und, jetzt kommt das vierte, parallel zu diesem Neuen, das wir geworden sind, gibt es eine neue Lebensweise. Und diese Lebensweise, das ist für uns ungewohnt, aber das muss man sich merken von der Schrift her, das ist eben die Sprache der Schrift, die wir kennenlernen müssen. Dieses neue Leben nennt die Bibel auch Mensch. Das heißt, die Bibel versteht das so, ich bin nicht nur das, was ich jetzt räumlich bin, so und so viele Quadratzentimeter oder Kubikzentimeter, sondern Herbert Janssen ist eine Person in einem Leben. Von dem und dem Tag ab in meiner Geburt, bis ich sterbe und eigentlich bis in alle Ewigkeit, weil ich ewig nicht leben werde. Dieses Leben ist ein Mensch, ein Menschenleben. Und die Lebensweise ist die Lebensweise von Herbert Janssen. Nun habe ich zwei Lebensweisen nach der Schrift. Ich habe eine alte Lebensweise und eine neue Lebensweise. Und die neue Lebensweise ist der neue Mensch. Der neue Mensch bin nicht ich in dem Sinne, ich bin ein neuer Mensch. Aber der neue Mensch, der hier gemeint ist als viertes, das ist meine Lebensweise, die aus mir hervorkommt. Jetzt parallel zu diesem oder diesem gegenübergestellt, gibt es vier alte Menschen. Also beginnend mit Adam, der erste Mensch, der ist im Blick auf das Heil, der alte, der frühere. So wie wir vom alten Jahr sprechen, ist es kaum da, kaum vergangen. Im nächsten Jahr, eine Minute nachher, sprechen wir schon vom alten Jahr. Also es ist frisch jung gewesen. Ja. Aber der alte Mensch ist also der Mensch der ersten Menschheit, das ist Adam. Dann gibt es den alten Menschen in Bezug, im Gegenüber zu Christus oder der Gemeinde. Und das ist die alte Menschheit. So wie die Gemeinde die neue Menschheit ist, der neue Mensch, so ist die ganze Menschheit ohne Christus der alte Mensch, der von Adam hervorkommt. Adam ist der alte Mensch und die unerlöste Menschheit ist ein alter Mensch. Und jeder einzelne Mensch in dieser Menschheit, der noch nicht zu Christus kam und neu wurde, ist ein alter Mensch. Ich war einmal ein anderer früher, vor meiner Bekehrung. Und von der heutigen Perspektive aus ist das der alte Herbert Janssen und ich bin jetzt der neue. Und meine Lebensweise, die ich früher hatte, ist ein alter Mensch, so wie ich heute eine neue Lebensweise habe. Herbert Janssen als Unerlöster wurde am Kreuz gekreuzigt, zusammen mit Christus, weil Christus für alle Menschen starb. Aber mit Herbert Janssen wurde die Lebensweise von Herbert Janssen gekreuzigt. Dieser alte Mensch ist dahin, sagt Paulus. Warum sollte ich jetzt immer noch so leben? Das heißt nicht, dass die Sünde weg ist. Sie ist immer noch da in mir. Aber ich muss nicht dieser Sünde, dieser Tendenz gehorchen. Paulus sagt, ich bin damals, als Christus starb, zusammen mit Christus gestorben. Und das ist der Grund, weshalb wir das alte Wesen nicht mehr beibehalten müssen. Wir sind dem alten Wesen überhaupt nicht verpflichtet, sagt Paulus. Nicht ich bin gestorben, Christus ist gestorben. Christus ist für mich gestorben. Und wenn Christus für mich gestorben ist, bin ich mit Christus gestorben und bin ich der Sünde gegenüber nicht mehr verpflichtet. Aber jetzt geht Paulus einen Schritt weiter. Ich bin nicht nur gestorben, gekreuzigt mit Christus, ich lebe. Das heißt nicht ich, Christus lebt in mir. Und wenn Christus in mir lebt, da ist die Dynamik des neuen Lebens. Es gehört also zweierlei dazu. Nicht nur ich bin gekreuzigt, sondern Christus lebt in mir. Und da ist die Dynamik. Das heißt, wenn ich mich dafür halte, dass ich gekreuzigt wurde, wenn ich mich dafür halte, dass ich gestorben bin, steht der Christus in mir, weil er es ist, der damals gekreuzigt wurde, steht er zu meiner Aussage und liefert mir sofort die Kraft, nach meiner Entscheidung zu leben. Es ist also nicht nur Psychologie, nicht nur eine Technik, sondern etwas, das Kraft einer Beziehung wirklich geschieht. Das heißt, wenn ich im Glauben sage, ich bin mit Christus gekreuzigt und dann Nein sage zu der Sünde, die sich immer noch meldet, die ist nicht gestorben, die lebt, die ist früh, ganz gesund. Aber ich muss der Sünde nicht gehorchen, weil vor Gott ein Boden geschaffen ist, auf welchem Gott handeln kann. Viele Christen meinen, sie müssten hier etwas tun. Sie müssten irgendwie eine Technik entwickeln, eine geistliche Siegestechnik. Nein, es ist Gott, der es getan hat. Ich erzähle nur Geschichte, die Gott geschaffen hat. Wer ist gestorben? Christus, nicht ich. Wer hat das herbeigeführt? Gott hat das herbeigeführt. Ich erzähle, was Gott mir erzählt, dass Christus gestorben ist. Und ich glaube das. Und wenn ich glaube, dann bin ich natürlich dran, Nein zu sagen. Ich muss Nein sagen zu aller Versuchung. Aber wenn ich das tue im Glauben, dann bin nicht ich es, der die Kraft liefert. Dann ist es Gott in mir, Christus in mir, der die Kraft liefert. An anderer Stelle, Römer 8 spricht er vom Heiligen Geist. Aber ob sie Gott, den Vater oder den Christus, den Sohn oder den Heiligen Geist sagen, das macht keinen Unterschied. Sie sind alle drei eins und sie sind der Gott, der unsere Stärke ist nach alttestamentlicher Lehre. Und das bleibt so. Und noch ein drittes, das steht dazwischen. Nicht ich lebe, das heißt nicht mehr ich. An dieser Stelle gibt es ein, ich glaube, ich habe das gestern Abend schon angedeutet, gibt es auch ein Missverständnis, scheint mir. Viele Christen tun, als ob sie ein ewiges Leben hätten. Ein Leben kann nicht gedacht werden ohne ein Wesen. Ein Wesen ist es, das lebt. Wenn ich Leben habe, dann ist das, weil ich eine Person bin. Eine Person lebt. Ich lebe. Vielleicht soll ich es etwas gewagt sagen, damit es sitzt. Christen sind eigentlich nicht wiedergeboren. Ich widerspreche nicht der Schrift. Ich will etwas deutlich machen. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich. Verstehen Sie? Nicht ich habe ein Leben, das wie ewiges Leben wäre. Ich bin ein Parasit. Ich habe keine selbstständige Existenz, auch nicht als neuer Mensch. Ich habe nicht eine Wiedergeburt, wie man das normalerweise versteht. Ich habe eine Verbindung bekommen zum lebendigen Gott. Und er ist das Leben und ich bin ein Parasit, der an ihm klammert. Und dadurch wird sein Leben mein Leben. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das wissen. Denn es gibt viele Christen, die laufen herum und tun so, als ob sie zu neuen Menschen geworden wären und meinen, sie sind jetzt geistliche Existenzen und pflegen dieses Leben gar nicht und wissen nicht, dass sie halb krank oder halb tot herumlaufen, weil sie ihre Beziehung zu Jesus Christus nicht nähren. Und sie meinen, sie würden irgendwie da schon über Bord gehalten, wenn sie zu einer Gemeinde gehören, dann ab und zu in die Gemeinde gehen, meinetwegen zweimal in der Woche. Das wäre natürlich schon eine sehr gute christliche Leistung. Viele tun es nur einmal in der Woche und manche nicht mal so viel. Aber viele Christen meinen, wenn sie zu einer guten Gemeinde gehören und die Gottesdienst dieser Gemeinde besuchen und vielleicht noch sogar am Tisch die Losung lesen oder noch sogar eine stille Zeit haben, dann sind sie irgendwie gute Christen. Aber während des Tages denken sie kaum an Jesus. Sie denken an diese Welt. Und die Frage ist, woran haben wir heute gedacht? Wo waren unsere Gedanken auf dem Turm in Rotterdam? Das ist die Frage. Wo sind meine Gedanken? Wo lebe ich? Wo sind meine Interessen? Wo ist meine Bindung innerlich? Das ist die Frage. Paulus sagt, Christus lebt in mir. Und ich habe nur neues Leben, insofern dieses Leben, die Verbindung zwischen dem eigentlichen Leben und mir, dem Parasiten, vorhanden ist. Ja. Wenn hier der Kanal, und wir sind jetzt in Holland, wissen jetzt, was ein Kanal ist, wenn dieser Kanal des Lebensstrom, offen gehalten wird, keine Schleusen dazwischen, wenn der offen gehalten wird und das Wasser kann fließen hin und her, hauptsächlich von seinem Leben zu mir, aber ich muss auch ein Gespräch mit ihm haben, das heißt, wenn der Kontakt da lebendig ist, in diesem Maße, ist der Strang des Lebens gesund. Aber ist die Beziehung schwach? In dem Maße habe ich nicht Leben. Dies ist mir nur in verhältnismäßig letzter Zeit aufgegangen, vielleicht vor einigen Jahren. Als ich Galater 2, Vers 20 las, mit einmal stutzte ich. Sie wissen, wie das ist, manche von Ihnen. Man liest die Bibel, hat manche Verse viel gelesen. Mit einmal stutzt man und man merkt etwas, was man gelesen hatte. Die Wörter aber ich lebe, nicht mehr ich, sind ganz einfache Wörter, die kann ein Kind in der ersten oder zweiten Klasse schon lesen und weiß auch, was sie bedeuten. Ein Kind weiß, was aber ist, weiß, was nicht ist und was lebe ist. Und so. Aber diese Zusammenhänge, die Wahrheit, die damit ausgesagt wird, kann einem verborgen bleiben, wie hinter einem Schleier. Bis der Heilige Geist einem darauf aufmerksam macht. Und dann wohl ging mir auf. Paulus spricht nicht von einem Leben, das er nebst Jesus hat. Jesus ist sein Leben. Aber wenn das der Fall ist, und davon habe ich schon lange gelebt, wenn das der Fall ist, dann habe ich Kraft, gegen die Sünde zu kämpfen. Dann habe ich Kraft, zu predigen. Dann habe ich Kraft, ein Zeugnis abzulegen. Dann habe ich Kraft, für Jesus zu leben. Jesus ist mein Heil. Wenn das der Fall ist, dann ist alles in Jesus eingepackt. Alles, was wir brauchen. Brauchen Sie Freude? Jesus ist Ihre Freude. Jesus selbst. Brauchen Sie Mut? Jesus. Brauchen Sie Gerechtigkeit, Sauberkeit, Heiligkeit? Jesus ist uns zur Heiligung, zur Heiligkeit gemacht worden. So, gehen wir weiter zu Kapitel 3. Die Kapitel 3 und 4 bilden eine Einheit und wir könnten sie überschreiben mit dem Ausdruck intensive Belehrung. Intensive Belehrung. Nachdem Paulus das Evangelium verteidigt hat, das er mit seiner eigenen Person verknüpft, weil er ein Apostel Jesu Christi ist, er hat das Evangelium von Jesus bekommen und wenn er Apostel ist von Jesus Christus, dann hat er die Wahrheit, das wahre Evangelium. Das heißt, er hat den Grund gelegt. In Kapitel 1 und 2. Jetzt in Kapitel 3 und 4 baut er auf diesem Grund, allerdings am Anfang nimmt er immer noch Bezug darauf und wird auch einige Male noch darauf Bezug nehmen, auf die Autorität, auf der er aufbaut. Das muss immer wieder klar sein. Aber er beginnt jetzt sehr stark zu belehren. Und zwar in zweierlei Formen. In den ersten 5 Versen informiert er oder lehrt er mittels Fragen. Das ist typisch jüdisch. Der Jude ist ein guter Pädagoge, das heißt der Lehrer im Judentum. In der Bibel haben sie sehr viele Fragen. Gott ist ein guter Pädagoge, er stellt Fragen und lässt sie uns manchmal beantworten, oft beantwortet er sie selbst. Paulus, das merkt man, wenn man ihn liest, besonders im Römerbrief. Da stellt er immer wieder Fragen und dann beantwortet er sie. Das ist eine pädagogische Taktik, die sehr gut ist. Also hier in diesen ersten 5 Versen stellt er 6 Fragen und die legen den Grund für das Weitere. Dann in den Versen 3, Vers 6 bis Ende von Kapitel 4, das ist der größere Teil natürlich, dort belehrt er mittels 4 Leitbilder. 4 Leitbilder gebraucht er, 4 Personenbilder, um geistliche Wahrheiten weiterzugeben. Widmen wir uns jetzt zunächst den 5 Versen in Kapitel 3, den ersten. In Vers 1 stellt Paulus die Frage nach der Autorität. O unvernünftige Galater! Wer bezauberte euch, um der Wahrheit nicht zu gehorchen? Wer wollte euch wegbringen von der Wahrheit, vom Maßstab, von dem Kriterium? Und diese Wahrheit ist Jesus Christus, vor dessen Augen Jesus Christus als Gekreuzigter unter euch gezeichnet wurde. Paulus hat mit Worten gezeichnet, ein Bild gezeichnet, hat Jesus Christus beschrieben. Und diese Botschaft über Jesus Christus war die Wahrheit, der man gehorcht. Wenn das Evangelium verkündet wird, dann ist der Mensch verpflichtet, ihm Glauben zu schenken und sich Jesus Christus zu unterordnen. Paulus sagt den Athenern, die so Sophisten sein wollen, die so philosophisch sein wollen, Gott gebietet, an allen Menschen Buße zu tun. Ihr habt keine Wahl. Wir treffen eine Entscheidung, aber eine Entscheidung, die uns einfach zukommt, zusteht. Wenn wir dürfen Nein sagen, aber dann müssen wir die Konsequenzen auf uns nehmen. Es ist nicht so, als ob wir hier eine Religion wählen würden. Es könnte einerlei sein, welche Religion man wählt. Das ist einfach die, die mir passt. Ja. Nein, nein. Gott hat alle Menschen geschaffen und sie sind sein Eigentum, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es anerkennen oder nicht. Und Gott will so gerne diese Menschen bei sich haben, dass er ihnen befiehlt, Buße zu tun, in aller Liebe. Er zwingt sie nicht, er vergewaltigt sie gar nicht und dennoch gebietet er, komm, das ist dein Befehl. Wer hat euch bezaubert, um der Wahrheit nicht zu gehorchen? Die zweite Frage in Vers 2. Die Frage nach dem Zugang zur wichtigsten Heilsgabe. Was ist die wichtigste Heilsgabe? Wenn man Jesus Christus bekommt, bekommt man eine ganze Menge. Aber das Wichtigste ist Gott selbst. Jesus, und hier spricht Paulus zum Heiligen Geist. Dieses allein begehre ich von euch zu lernen. Das ist das Allerwichtigste. Empfingt ihr aus den Werken des Geistes den Geist? Entschuldigung, aus den Werken des Gesetzes den Geist? Oder aus der Glaubensverkündigung? Es ist wichtig, dass wir hier richtig übersetzen. Es geht hier um Verkündigung, Predigt des Glaubens. Das heißt, aufgrund wovon bekamt ihr den Geist? Den Geist haben sie bekommen. Nur aufgrund wovon? Was war die Grundlage dieser Heilsgabe? Aufgrund wovon habt ihr den Geist bekommen? Habt ihr diesen Geist bekommen aufgrund davon, dass das Gesetz euch sagt, ihr solltet dies und das tun und ihr habt einige Leistungen hervorgebracht? Oder aufgrund der Botschaft des Evangeliums, die euch diese Gabe offerierte und ihr konntet sie einfach im Glauben annehmen? Nun, das Zweite natürlich war der Fall. Den Heiligen Geist bekommt man nicht nach langem Ringen und Warten und Flehen und Beten. Auch nicht die Erfüllung mit dem Geist. Auch nicht das Taufen im Geist. Man braucht nichts zu leisten. Man braucht gar nicht zu warten. Werden diese wunderbaren himmlischen Gaben offeriert aufgrund von etwas, das wir noch zu leisten hätten, dann haben wir ein anderes Evangelium, nicht das biblische. Das muss man wissen. Und die charismatische Bewegung hat ein anderes Evangelium. Ein neues Evangelium, wobei man wieder nicht nach dem alten Modell des Gesetzes, aber dennoch ist es ein ähnliches Modell, weil es menschliche Leistung ist. Man muss etwas erfahren, man muss etwas suchen. Man muss einige Dinge tun, um diese Gaben zu bekommen. Und wer sie dann hat, der ist dann etwas und wird auch so anerkannt. Der hat dann eine Gabe und so weiter. Nicht so. Alles ist geschenkt. Daran erinnert Paulus. Aufgrund von welcher Botschaft habt ihr es mit dem Geist zu tun? Dritte Frage am Ende von Vers 2. Die Frage nach der Vernunft. Aha. Ich weiß nicht, ob hier Lutheraner sind. Ich weiß nicht, in welchem Maße sie von der Reformation her beeinflusst sind und denken und leben. Aber von dort her sind wir immer noch belastet mit der Meinung, die Vernunft wäre eine Hure und man müsste nicht allzu scharf denken. Das sitzt so tief in den Knochen von Evangelischen, dass es kaum auszumerzen ist. Denken ist fast Sünde. Sagt die Bibel nicht. Paulus stellt die Frage nach der Vernunft. Seid ihr noch vernünftig? Gebraucht ihr noch eure Vernunft? Überlegt ihr überhaupt noch? Denkt ihr überhaupt noch nach oder lasst ihr euch da irgendetwas erzählen, lasst ihr euch bezaubern und überprüft das gar nicht? Heute wird uns immer wieder eingeflößt, wir sollten nicht prüfen. Das habe ich gelesen von einem führenden Charismatiker in der Schweiz, Priester. Man sollte nicht prüfen. Und man tut, als ob wir die Sünde wie den Heiligen Geist begehen würden, wenn wir allzu kritisch hinhören. Das ist nicht die schriftliche Weise. Die Schrift sagt, wir sollen ganz genau hinhören und prüfen. Nach einer Jugendversammlung, das heißt nach einem, ich hatte ein Seminar zu halten mit jugendlichen Mitarbeitern, Mitarbeitern in der Jugend. Und nachher, anschließend, schrieb ein Teilnehmer, mit dem ich ziemlich schwere Auseinandersetzungen hatte in Bezug auf dieses Thema, schrieb er mir, oder erinnerte mich an ein gewisses Buch, und sagte, lesen Sie dieses Buch doch. Und aber nehmen Sie es nicht zu stark unter die Lupe. Genau dasselbe Thema. Schauen Sie nicht zu scharf hin. Übersehen Sie doch einiges, ja? Nein. Das kann ich mir nicht leisten. Ich muss wissen, wo die Wahrheit liegt, und dieser Wahrheit habe ich zu gehorchen. Ich habe meinen Kopf zu gebrauchen. Als Gott Christus schickte, hat er Wort geschickt. Und dieses Wort war das ausgesprochene Überlegen Gottes. Logos heißt Denken ausgesprochen. Gott ist ein denkender Gott, und wenn sein gesprochenes Denken mir begegnet, fange ich an zu denken. Übrigens, wenn ich es nicht mit diesem Wort zu tun habe, habe ich eigentlich aufgehört zu denken. Man überlege es, diese Sätze einmal etwas, aber wir gehen weiter. Vers 3, die nächste Frage. Die Frage nach der Dynamik des Christenlebens. Was treibt uns? Was für einen Motor haben wir? Was bewegt uns? Was bringt uns in Bewegung? Oder bringt uns überhaupt etwas in Bewegung? Nachdem ihr im Geist anfingt, macht ihr nun im Fleisch das Ende? Was ist es, das euch wirklich trägt? Ist es das Fleisch? Was ist Fleisch? Fleisch ist das Gegenteil von Geist in dieser Beziehung. Fleisch ist meine physische, natürliche Dynamik. Paulus sagt später in diesem Brief, Abraham hatte zwei Söhne. Der eine wurde nach dem Fleisch geboren, der andere nach dem Geist. Als er Ismael bekam von der Hagar, war er ein natürlicher Mensch, der mit einer Frau geschlafen hat, und ein Kind kam auf die Welt. Das ist die übliche Weise, wie Kinder geboren werden. Als Isaak geboren wurde, war nichts mehr los. War alles vorbei. Als dann doch ein Kind auf die Welt kam, hatte der Heilige Geist die natürliche Energie geliefert, sodass ein Same gesät werden konnte und ein Kind auf die Welt kam. Gott hatte ein Wunder getan, im Bereich des Natürlichen. Aber Isaak war nicht Abraham noch Sarah zuzuschreiben. Nicht der fleischlichen Fähigkeit. Wenn ich jetzt versuche, Gott gehorsam zu sein und mache jetzt neues Entschlüsse und so weiter. Und ich nehme mir vor, jetzt so und so viele Kapitel pro Tag zu lesen oder so und so viele Verse in der Woche auswendig zu lernen. Ja. Dann kann es sein, dass das pure Fleisch, einfach Fleisch ist. Das heißt, ich versuche jetzt zu kämpfen, zu tun, zu machen. Ja. Da kommt nichts mehr raus. Ja. Im Gegenteil, es kommt noch mehr Sünde raus. Ich bin gebunden an Händen und Füßen. Ich komme nicht weiter. Das heißt, ich komme schon weiter, aber auf der falschen Bahn. Es ist fleischliche Dynamik da. Die ganz natürliche Dynamik. Und jetzt sagt Paulus, Wovon lebt ihr? Ihr habt im Geist angefangen. Der Heilige Geist lieferte euch neues Leben. Und ihr fingt auch an, in diesem Geist zu leben. Ihr konntet das selbst nicht. Ihr wart der Wahrheit gehorsam geworden, aber Gott lieferte die Kraft. Oh, ich wünschte, dass Christen dieses kennenlernen könnten. Die Kraft des Heiligen Geistes im Umgang mit dem Wort Gottes. Einfach das Ja sagen zu Gott und dann lernen, dass Gott wirklich Kraft liefert. Die müssen sie gar nicht spüren. Sie werden vielleicht noch leiden. Es wird vielleicht schwer sein. Aber darauf kommt es nicht an. Gott hat uns nicht versprochen, das Schwere des Lebens wegzunehmen. Aber er hat versprochen, so viel Kraft zu liefern, wenn ich Ja oder Nein sage, je nachdem es von mir verlangt wird, Nein zur Sünde, Ja zu ihm. Er hat alle Kraft versprochen. Und die Kraft der Auferstehung Jesu Christi steht hier zur Verfügung. Sodass, wenn ich Ja zu Jesus sage, es möglich ist, das zu tun. Ich komme auf Bibelschulen. Und manchmal denken die Schüler, ja, wenn sie dann einen Einsatz machen, dann müsste der Herr die Freude geben und dann müsste irgendwie Kraft da sein. Und dann wird auch entsprechend gebetet. Und ich merke auch manchmal in den Gebeten, sie tun, als ob Gott jetzt schon dabei ist, das Gebet zu erhören. Dann beten sie schon sehr fleißig und etwas schneller und es wird noch ein bisschen lauter. Und mir kommt so vor, es ist nur ein Aufpeitschen von fleischlicher Energie. Sie tun als ob. Wissen Sie, wenn Sie zu Gott beten, können Sie ganz ruhig beten. Er hört sehr gut. Sie können ganz schwach beten. Sie können ganz sein, was Sie sind. Sie sind nämlich schwach. Sie brauchen gar nicht große Worte zu machen. Erzählen Sie Gott genau, wie es ist und lassen Sie ihn handeln. Diese jungen Menschen gehen dann auf die Straße und jemand ist dann beauftragt worden, wahrscheinlich ein Zeugnis zu geben. Oder sie kommen in eine Gemeinde und jetzt müssen sie singen oder ein Zeugnis ablegen. Und dann kommt das so zitternd raus und dann meinen sie, Gott hat oder sie haben versagt. Nein, das ist doch keine Gemeinde. Manchmal erzähle ich dann, wie es bei Paulus war, als er nach Korinth kam. Glauben. Sie mögen es glauben oder nicht, aber so steht es geschrieben. Paulus kam nach Korinth in der Kraft des Heiligen Geistes und er zitterte. Ich kann fast die Knie hören, wie sie so gegeneinander poltern. Ich kann fast das Zittern in seiner Stimme hören. Gott hatte nicht versprochen, das Zittern wegzunehmen. Gott hatte nur versprochen, wenn er gehorsam sein würde und in die Synagoge gehen würde und den Mund auftun würde, dass er ihm eine Botschaft geben würde und genügend Energie, die Botschaft weiterzugeben. Ob das Zittern war oder nicht, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass jemand die Botschaft hört. Da muss man natürlich laut genug sprechen und dazu kann Gott Gnade geben. Die Frage nach der Energie, nach der Dynamik. Und die letzte Frage. Nein, noch weiter, Vers 4. Littet ihr so vieles vergebens, wenn es in der Tat vergebens war? Die Frage nach dem Wert des Leidens. Ich weiß nicht, ob sie gelitten haben für Jesus. Aber wenn dieses Leiden nicht wirklich für Jesus war, dann war es umsonst. Und wenn sie es für Jesus taten, aber dann hinterher einen Weg eingeschlagen haben, bei dem sie es selbst bequemer haben, jetzt müssen sie nicht leiden, dann war das frühere Leiden umsonst. Paulus sagt, wenn man anfängt mit Jesus und ganz gesund ist, aber dann abfällt, dann war das Leiden für Jesus am Anfang umsonst. Denn nicht wie man anfängt, kommt es darauf an, sondern wie man über die Linie am Schluss kommt. Darauf kommt es an. Vers 5. Er also, und hier ist die Frage nach dem Zusammenhang des Zeugnisses Gottes. Gott hatte zweierlei in Galatien getan. Er hatte den Geist gegeben und er hatte Wunder getan. Hier übrigens muss ich auf die Zeit hinweisen, die Zeit, die sprachliche Zeit des Geschehens. Ich weiß nicht, warum Übersetzer hier immer noch in der Gegenwartsform übersetzen. Im Grundtext steht in Vers 5 kein Tätigkeitswort. Ich muss hier vielleicht etwas über die griechische Sprache sagen. Wenn Sie in der griechischen Sprache eine Kombination, es gibt eine Kombination, das nennen wir auch im Deutschen Partizip. Der Darreichende ist ein Dingwort, ein Hauptwort. Aber es kommt aus einem Tätigkeitswort, darreichen. Und im Deutschen tendieren wir dazu, nicht das Hauptwort wiederzugeben, nicht der Darreichende, wie hier im Grundtext, sondern der Darreichte. Nehmen Sie zum Beispiel Johannes 1, Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. So heißt es im Deutschen. Hinwegtragen ist ein Tätigkeitswort. Im Grundtext, das ist der Hinwegtragende, eine Person, der etwas tut, natürlich, aber ein Hauptwort wird gebraucht. Wenn Sie jetzt dieses Hauptwort in der Gegenwartsform haben, aber der Zusammenhang erzählt etwas in der Vergangenheit, dann muss dieses Hauptwort in der Vergangenheitsform übersetzt werden. Und das ist, was wir hier haben. Der Geist wird nicht zur Zeit des Schreibens des Galaterbriefes gegeben, sondern der wurde schon gegeben. Das sagt Paulus in Vers 2. Aufgrund wovon empfingt ihr den Geist? Der ist schon empfangen worden. Paulus nimmt Bezug nicht auf etwas, das jetzt geschieht, nicht jetzt geschehen Wunder in Galatien, sondern damals, als Paulus dort war, als der Apostel dort war, hat Gott sich zu diesem Apostel gestellt. Nämlich zur Zeit der ersten Apostel. In jener Zeit hat Gott übernatürliche Dinge getan, um sein Evangelium zu bezeugen. Und Paulus beruft sich darauf und sagt, damals, als das so war, was war die Verbindung, was war der Zusammenhang, in welchem Zeichen bekamt ihr den Geist, in welchem Zeichen tat Gott Wunder? Im Zeichen des Gesetzes? Dann hätte ich gar nicht nach Galatien kommen müssen. Oder im Zeichen der Glaubensverkündigung, der Verkündigung von Jesus Christus, des Glaubens. Also dies sind die Fragen, durch welche Paulus sie aufrüttelt, zum Denken bringt und die Ohren offen bekommen hat, und jetzt kann er erzählen. Er hat Fragen gestellt, sie horchen, er hat sie ein bisschen so hin und her geschüttelt, ja, und jetzt sind sie wach, jetzt kann er sprechen. Und jetzt gebraucht er vier Bilder oder vier Namen, ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, Leitbilder nenne ich sie. Das erste Leitbild ist Abraham und das geht bis zum Ende von Kapitel 3. In Kapitel 4 gebraucht er dann noch drei Bilder. Einmal den mündigen Sohn und dann zwei Mutterbilder in Kapitel 4. Aber hier in Kapitel 3 gebraucht er das Bild oder Abraham als Bild, als Beispiel, als Leitbild für die Wahrheit, dass Gott nur auf Vertrauen hin eine Beziehung eingeht und einen Menschen gerecht spricht und gerecht macht. Paulus gebraucht Abraham sehr gern, weil Abraham vor der Zeit des Gesetzes lebt. Und so wie Gott an Abraham handelte, so handelt Gott heute. Aber er musste natürlich auf das Gesetz zu sprechen kommen, weil das so wichtig war für den Israeliten. Mose war ja ein sehr großer Prophet, der größte eigentlich. Und jetzt muss er klären, warum denn das Gesetz, wenn es alles nach Abrahams Modell geht. Ja? Was soll das dann? Auf diese Frage geht er dann ein, sehr ausführlich, ziemlich ausführlich. Aber er spricht von, wir haben hier zwei Gedanken, die immer wieder aufkommen. Verheißung und Gesetz. Verheißung ist die Verheißung Gottes an Abraham, dass er Abraham zum Segen machen würde durch seinen Samen. Und dieser Same wird zusammengefasst in einer Person, Jesus Christus. der Same Abrahams, der zum Segen wird, fließt durch eine Person. Und von dieser Person geht es dann wie durch einen Prisma in alle Richtungen, vielfarbig. Aber von Abraham bis auf Christus ist es eine Linie. Eine Familie, die von Abraham herkommt, über Isaac und dann Jakob und dann Judah und später über David. Diese Linie geht auf Christus hin, die zielt auf Christus. Und wenn sie zu Christus kommt, dann ist die Verheißung, kann sie sich verwirklichen. Sie wartet, bis Christus kommt. Und da beginnt sie sich zu erfüllen. Und in Christus werden dann Menschen neu geboren. Und das ist der Same, durch welchen, der Same Abrahams, durch welchen Gott die Welt segnet. Nicht alle Kinder Abrahams, sondern die, die Samen von Christus sind. Deshalb gebraucht Paulus oder argumentiert Paulus von der Einzahl später. Er sagt nicht viele Samen, sondern einen Samen, weil er alles in Christus zusammenfasst. Ich greife etwas vorweg, um es, damit es deutlich wird, wenn wir soweit sind. Lesen wir also ab Vers 6. So wie Abraham Gott glaubte, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Übrigens, diese Verse bis zum Ende des Kapitels sind gekennzeichnet von einer Anzahl von Schriftzitaten. Diese Zitate kommen aus dem Alten Testament, auf welches sich die Galater beriefen. Paulus schlägt die Galater mit ihrer eigenen Waffe. Die Galater wollen zurück zum Alten Testament und Paulus sagt, wenn ihr schon mit dem Alten Testament umgehen wollt, dann werde ich jetzt mit dem Alten Testament kommen. So und so steht dort geschrieben. Das heißt, das Alte Testament klärt das Alte Testament. Das Alte Testament sagt, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Übrigens, parallel zu dem habe ich gefunden, dass in der Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung, ich hatte ja am Montag oder am Sonntag gesagt, dass ich immer wieder darauf Bezug nehmen würde, dass gerade die Apostelgeschichte, auf welche sich die Charismatiker immer berufen, gerade die Apostelgeschichte hilft uns, die Apostelgeschichte zu verstehen. Würden die Pfingster und die Charismatiker gerade die Apostelgeschichte ernster nehmen, dann würden sie nicht zu ihren Ergebnissen kommen. Denn dort liegt die Antwort. Nicht nur dort, vorher in den Propheten, nachher in den Briefen. Aber da sollten wir beginnen. Also, es sind hier eine Menge Schriftzitate und mit diesen Schriftzitaten zeigt er, worauf es ankommt. Er wird sagen, dass Gott Abraham die Verheißung gab. Er wird sagen, was das Gesetz eigentlich bedeutete, dass das Gesetz nicht mit Glauben zu tun hat, sondern mit einem Fluch und so weiter. Das Alte Testament sagt alle diese Dinge. Und so macht er den Galatern klar, worauf es eigentlich ankommt. Nun, ich habe einen Überblick gegeben über Kapitel 3. Morgen muss ich noch auf einige Einzelheiten eingehen. Aber wir können dann zur zweiten Hälfte des Galaterbriefes kommen, wo dann sehr viele praktische Hilfen sind, auch für unser Glaubensleben. Bis jetzt war es eigentlich sehr stark ein Klären der Situation, die wir damals haben in dieser Zeit. Und es ist schwer für uns heute, uns da zu finden, weil wir dieses selbe Problem nicht gerade so haben. Ich habe dann versucht, einige Parallelen aufzuzeigen. Aber in Kapitel 4 und 5 und 6 haben wir sehr deutliche praktische Worte, die wir sofort anwenden können für unser Glaubensleben. Wollen wir jetzt noch einmal zusammenbeten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Du bist die Fülle dessen, was wir brauchen. Du bist unser Leben. Du bist unsere Kraft. Du bist unsere Gerechtigkeit. Du bist alles, was wir brauchen. Wir brauchen nichts mehr. Hab Dank, Herr, dass du es bist, der die Schrift ausführt, die Schrift zeugt von dir. Herr, bewahre uns, dass wir die Schrift so lesen würden und an dir vorbeigingen. Lass uns, Herr, die Schrift so lesen, wie sie gelesen werden will, sodass wir es damit darin mit dir zu tun bekommen. O Herr, ich bitte dich, zeige uns, wie wir Tag für Tag, Stunde für Stunde eine lebendige Beziehung mit dir pflegen können, damit du zum Zuge kommst in unserem Leben. Danke, Herr, für diesen schönen Tag. Gib uns noch angenehme Minuten, bevor wir schlafen gehen, miteinander oder alleine. Gib uns, Herr, wir bitten dich, einen guten Schlaf. Und lass uns dann morgen, wenn du zögerst, noch nicht zurückgekommen bist, noch einen Tag mit dir erleben. Denn nur dann ist er wirklich gelebt. Amen.